Ist der Glaube eine Gabe Gottes? Die Umdeutung des Glaubens bei den Vertretern der Lordship Salvation hängt mit der falschen Vorstellung des scholastischen Calvinismus zusammen, er sei eine Gabe Gottes, was mit Epheserbrief Kapitel 2, die Verse 8 und 9 begründet wird. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. In Absolutely Free, A Biblical Reply to Lordship Salvation entkräftet Zane Hodges diese These folgendermaßen. MacArthur bringt drei unterschiedliche Kategorien durcheinander. Erstens die Gabe selbst, die Rettung. Zweitens die Grundlage, auf der die Gabe verliehen wird, das heißt aus Gnade. Und drittens das Mittel, durch das die Gabe empfangen wird, nämlich durch Glauben. Anhänger der Lehre der heilsnotwendigen Herrschaft Jesu missverstehen den Glauben deshalb, weil sie davon ausgehen, dass er eine Gabe Gottes ist, welcher man nicht entgegenwirken kann. Sie können sich nicht vorstellen, dass jemand, der von Neuem geboren ist, der Gnade Gottes nicht gerecht wird. Weil er angeblich von Gott stammt und nicht von menschlichem Willen herrührt, ist der Glaube niemals nur vorübergehend oder kraftlos. Er ist von bleibender Qualität, die sein Durchhalten bis ans Ende sicherstellt. Der von Gott dargereichte Glaube enthält sowohl den Willen als auch die Fähigkeit, dem Willen Gottes zu entsprechen. Scott Crawford schreibt, wenn man die Verbindung zwischen Lordship Salvation und Calvinismus erkannt hat, versteht man auch, warum Verfechter der Lordship Salvation Schwierigkeiten haben, die Möglichkeit des Versagens im Christenleben einzugestehen. Wahrhafter, das heißt von Gott gegebener Glaube, muss dazu führen, dass Unterwerfung, Gehorsam und Ausharren bis zum Lebensende Erfolg haben, denn ein Scheitern beweist im Umkehrschluss, dass er nicht existierte. Das Herz der freien Gnade, das heißt die einfache Möglichkeit des Menschen, die Gabe der Errettung durch den Glauben ganz ohne eigene Werke zu empfangen, wird hingegen bestritten. Angeblich sei es dem Menschen nicht nur unmöglich, sich selbst zu retten, sondern er sei auch unfähig, in seinem gefallenen Zustand der Botschaft des Heils zu glauben. Durch diese These der Vertreter der Lordship Salvation wird die Tür zur Rettung aus Glauben verschlossen. Sie ist ein massiver Angriff auf das klare und wahre Evangelium Gottes. Hier wird nicht nur Errettung mit Jüngerschaft gleichgestellt und Werkgerechtigkeit an die Stelle der Annahme des Geschenks der Rettung gesetzt, es wird dem Menschen überhaupt die Fähigkeit abgesprochen, den wahrhaften Glauben selbstbestimmt zu wählen. Ersetzt wird dieser durch einen Glauben an eine Jüngerschaftsrettung eines Leistungs- und Erfolgschristentums, welches bis zum Lebensende des Gläubigen keine Heilssicherheit kennt. Der Mensch ist aber sehr wohl fähig, dem Evangelium aus eigenen Stücken heraus zu glauben, denn Gott lädt uns hierzu ein. Siehe Johannes Evangelium 3,16, Johannes 7,37f, Offenbarung 22,17. Gemäß Römerbrief Kapitel 10,17 ist es ihm möglich zu glauben, wenn er die Fakten kennt. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Scott Crawford erklärt, im Wort Gottes sind diese Tatsachen enthalten, die gute Nachricht von Gottes Geschenk des ewigen Lebens. Hört der Mensch diese gute Nachricht, so kann er glauben und aus Gnade durch Glauben gerettet werden. Die Wiedergeburt des Menschen ist eine Folge seines Glaubens. Die Souveränität Gottes und die zentrale Rolle des Heiligen Geistes bei der Überführung und der Wiedergeburt werden dadurch nicht eingeschränkt. Völlig im Gegensatz hierzu steht John MacArthurs Meinung in Lampen ohne Öl, denn er schreibt, die Erkenntnis mag überraschen, dass die Schrift den Sünder niemals auffordert, Christus anzunehmen. Wenn wir Sünder bitten, Jesus Christus als ihren persönlichen Erretter anzunehmen, verwenden wir, so der Autor, eine falsche Ausdrucksweise. Unter Bezugnahme auf Johannes 1,11 betont MacArthur, Christus im biblischen Sinne anzunehmen, ist mehr als ihn nur zu akzeptieren. Die Erklärung dieses Unterschieds bleibt jedoch unbefriedigend. Der Autor schreibt, die Bekehrung ist also nicht in erster Linie die Entscheidung des Sünders für Christus. Sie ist vor allem Gottes souveränes Werk. Er gestaltet den Einzelnen um. Ernest Pickering kommentiert MacArthurs Ansicht folgendermaßen. Anscheinend folgt er hier der Idee einer Ordo Salutis, Heilsordnung, wonach die Wiedergeburt, die Wiederherstellung, dem Glauben vorausgeht. Aber wie auch immer, es ist nicht zu leugnen, dass der Sünder eine Entscheidung treffen muss. Er muss an den Herrn Jesus Christus glauben. Er muss Buße tun und an das Evangelium glauben. Die Bibel betont den Aufruf an den Sünder. Jesus warf den Sündern seinerzeit vor: Ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Auch wenn es Gott ist, der rettet, besteht immer noch die Verantwortung zu kommen. Und wir als treue Zeugen müssen diese Einladung aussprechen. Der wahre Glaube ist eine Folge der Gabe des wahren Wortes Gottes. Er wird nicht durch Gott gewirkt, sondern stellt eine freie und souveräne Wahl des Menschen dar. Deshalb kennt er keine Erfolgsgarantie im praktischen Lebenswandel. Man kann wiedergeborenen Christen nicht die Rettung absprechen, nur weil sie schlechte Jünger Jesu sind. Denn hier liegt kein Scheitern eines angeblich göttlichen Glaubens vor, sondern eine unbefriedigende Nachfolge der Menschen. MacArthurs von der reformierten Theologie herrührenden These, dass die alte Natur des Gläubigen im Augenblick seiner Wiedergeburt abgelegt wird, ist falsch. Sünde ist auch keine Folge von Spuren des alten Lebens, wie MacArthur meint. Eine gewisse Toleranzspanne für Sünde besteht also auch bei ihm, sondern eine trotz Errettung und Gotteskindschaft existierende tägliche Realität im Leben eines jeden Christen. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 17, die Verse 14 und 18, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Heilsunsicherheit oder Gewissheit der Rettung. Die Vertreter des Werk- und Erfolgsglaubens sprechen solchen den wahren Glauben ab, die sich nicht bis zu ihrem Lebensende unterwerfen, also nicht bis zum Schluss gehorchen und ausharren. In ihren Augen sind sie bekennende Christen mit einem unechten Glauben, also falsche Zeugen Jesu. Für manche unter ihnen zweifelte selbst Paulus an seiner Wiedergeburt, denn er rechnete im Hebräerbrief damit, möglicherweise nicht bis zum Ende bestehen zu können. Der Apostel besaß demnach keine Heilssicherheit. Gemäß der Lordship Salvation richteten sich seine Warnungen und Ermahnungen an Pseudogläubige. Sie seien angeblich auch heute nicht für solche bestimmt, die ihren gottgegebenen Glauben an ihren Werken unter Beweis stellen müssen. Grundlage der Heilsgewissheit sei allein die Veränderung im Leben. Arch Rutherford kommentiert: Wer die Gewissheit des eigenen Heils auf seinen Lebenswandel gründet, ist gewöhnlich auch schnell bei der Hand, die Echtheit der Bekehrung anderer nach demselben Kriterium zu beurteilen. Als eine Folge des falschen theologischen Denkens verbleiben alle Gläubigen bis zu ihrem Tod darüber im Unklaren, ob sie gerechtfertigt sind oder nicht. Denn sie haben keine Gewissheit ihrer neuen geistlichen Geburt und führen ein Leben der Selbstbeobachtung und des Zweifels an der Wirksamkeit ihrer Erlösung. Offensichtlich ist diese Lehre kein Evangelium, sondern eine Verdrehung der befreienden frohen Botschaft Gottes. Durch sie wird der biblische Glaube an das Werk Jesu durch einen frommen Werkglauben des Menschen ersetzt. Schlimmer noch, sie verhindert, dass die Rettung angenommen werden kann, damit eine wahrhafte Jüngerschaft auf ihr aufbaut. Solche, die nicht zwischen Rettung und Nachfolge zu unterscheiden vermögen und ihr Heil auch in den eigenen Taten suchen, seien sie angeblich noch so sehr durch den Heiligen Geist gewirkt, sind sich ihrer Erlösung niemals gewiss. Dies ist aber ein Beleg dafür, dass in Wirklichkeit sie es sind, die einen unechten Glauben besitzen. Denn das wahrlich, wahrlich, im Sinne von ganz gewiss, Jesu in Johannes Kapitel 5, die Verse 24 und 25, bekräftigt die Heilssicherheit derer, die seinem Wort vertrauen. Letztere glauben und haben deshalb die Gewissheit des Lebens. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die, die sie gehört haben, werden leben. Der Glaube muss auf den himmlischen Vater gerichtet sein, welcher Christus als den Menschensohn entsandte. Der Glaubensinhalt betrifft also den menschgewordenen Gott, Jesus Christus, der aus dem Himmel hinabstieg, um die aus dem Tod befreiende Wahrheit zu verkündigen. Im Heilsversprechen Jesu finden wir keinen Herrschaftsanspruch. Letzterer wird aber von den Vertretern der Lordship Salvation propagiert. Wer hingegen noch nie allein aufgrund der Zusage Jesu Klarheit über seine sichere Rettung erlangte, der hat im Umkehrschluss auch noch nie wirklich geglaubt. Auch wenn er sich wegen seiner für Gott erbrachten Leistung als gläubig ansieht und andere Menschen möglicherweise als vergleichsweise ungläubig einstuft. Dies bedeutet, dass der Werkglaube deshalb mit einem Zweifel an das eigene Heil der Menschen einhergeht, weil er kein Glaube ist. Wenn wir andere danach fragen, ob sie sicher sind, nach ihrem Tod zu Gott zu gelangen und sie daran zweifeln, weil sie nicht wissen, ob ihre guten Taten hierzu ausreichen, dann ist das ein beredtes Zeichen dafür, dass ihnen der Glaube an die frohe Gnadenbotschaft Jesu fehlt. Dies kann nur daran liegen, dass sie das Evangelium noch nie in seiner Eindeutigkeit und Einfachheit in Empfang genommen haben. Denn durch den scholastischen Calvinismus wird ihnen vorgemacht, dass ihre Unsicherheit ein natürlicher Teil des Glaubens ist, welcher durch viele gute Taten und eine vorbildliche Lebensführung zukünftig irgendwann zur Heilsgewissheit führt. Bis zu diesem Abschluss des Glaubenslebens bleibt die persönliche Rettung jedoch ungewiss. Dass ein Christ deshalb einen erfahrungsmäßigen oder beobachtenden Glauben führen muss, wird mit 2. Korintherbrief Kapitel 13, Vers 5 begründet. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Fordert Paulus die Korinther hier wirklich dazu auf, ihre gottgegebene Rechtfertigung in Frage zu stellen? Sind seine Worte an Verlorene gerichtet? Nein, er spricht ihnen ja explizit zu, dass Christus in ihnen wohnt. Das kann aber Jesus nur dann tun, wenn sie durch sein Wort und den Heiligen Geist gerettet wurden, das heißt zum Glauben an ihn gekommen sind. Sie hatten nicht das Heilswerk Jesu an ihnen zu prüfen, sondern ihre Lebensführung, die ihrem Glauben an die bereits erfolgte Rettung entsprechen sollte. Der unzweifelhaft vorhandene Glaube und die bereits unwiderruflich bestehende Erlösung sind also der Maßstab der Selbstprüfung. Die Richtigkeit, das heißt Bewährtheit des Tuns, sollte in Zweifel gezogen werden, nicht das Vorhandensein des Glaubens oder der Rettung. Scott Crawford schreibt hierzu: Und wie oft muss man sich selbst prüfen, bis man Heilsgewissheit erlangt? Auf der Grundlage des eigenen Lebenswandels ist Heilsgewissheit unmöglich. Diese Auslegung steckt voller Schwierigkeiten. Eine logische und praktische Auslegung von 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 5, ist demgegenüber, dass Paulus die Korinther ermuntert, ihre Gemeinschaft, nicht ihre Beziehung, also ihren Stand, mit dem Herrn zu prüfen. Im Glauben sein bedeutet also, nach den Lehren des Glaubens zu wandeln, wie sie in der Schrift niedergelegt sind. Paulus schließt seinen zweiten Brief mit einer Ermunterung an die Leser, sich zu vergewissern, dass sie in Gemeinschaft mit dem Herrn sind. Ein Gläubiger sollte wegen seiner Handlungen oder Gefühle nicht regelmäßig seine Rechtfertigung in Frage stellen. Die Rechtfertigung ist gewiss. Und was jeden Gläubigen zuallererst beschäftigen sollte, ist seine Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Wenn diese Gemeinschaft der Maßstab seines Lebens ist, wird er am Richterstuhl des Christus reichen Lohn erhalten. Ist sie es nicht, wird er großen Verlust erleiden. Nicht Unsicherheit ist also ein Teil des biblischen Glaubens, sondern Heilsgewissheit. Letztere beruht auf der Wahrheit des Wortes Gottes, welches uns die Rettung und das ewige Leben in der Kindschaft Gottes nicht nur anbietet, sondern auch verbindlich und unanfechtbar zusichert. Ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 13 und 14. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Charles C. Ryrie schreibt: Ewige Heilssicherheit ist jenes Werk Gottes, das garantiert, dass man das einmal empfangene Geschenk des Heils für immer besitzt und dass es nicht verloren gehen kann. Da diese Sicherheit von Gott verbürgt ist, beruht ihre Wahrhaftigkeit nicht auf jemandes Gefühlen oder Erfahrungen. Manchmal wird die Lehre von der ewigen Heilssicherheit als die Doktrin der Konservierung bezeichnet. Das heißt, Gott konserviert sozusagen den Gläubigen in seinem Heil. Der Autor stellt klar, dass das Geschenk Gottes die bleibende Gegenwart und Innewohnung des Heiligen Geistes ist. Wenn das Heil verloren gehen könnte, müsste dieses Geschenk zurückgenommen werden, was nicht möglich ist. Siehe Johannes Evangelium Kapitel 7, die Verse 37 bis 39, Apostelgeschichte 11, die Verse 16-17, Römer 5, Vers 5, 1. Korinther 2, Vers 12. Alle Gläubigen sind mit dem Heiligen Geist bis auf den Tag der Erlösung versiegelt. Epheserbrief 1, 13, Epheserbrief Kapitel 4, 30. Das heißt, nicht nur diejenigen, die ihr Leben übergeben haben oder dazu bereit sind. 2. Korintherbrief 1, 22. Ryrie schreibt: Bei der Bekehrung wird der gläubig gewordene durch die Taufe des Heiligen Geistes mit dem Leib Christi verbunden. Wenn das Heil verloren gehen kann, dann würde er vom Leib abgeschnitten und der Leib Christi würde zergliedert. Der Autor erklärt: Heilsgewissheit ist eine andere Sache und unterscheidet sich von Heilssicherheit. Die Gewissheit der Heilssicherheit betrifft die Vergegenwärtigung, dass jemand ewiges Leben hat. Aber Heilssicherheit ist eine reale Tatsache, ob sich jemand dessen nun sicher ist oder nicht. Der Autor weist darauf hin, dass wir als Gläubige gemäß Römer 8, Vers 30 nicht allein zur Rechtfertigung durch Gott berufen sind, sondern auch die ebenso sichere Erwartung unserer künftigen Herrlichkeit besitzen. Wir haben deshalb die Sicherheit unserer Rettung, weil Jesus für uns eintritt und uns trotz unserer Sünden rechtfertigt, obwohl wir wegen ihnen von Satan verklagt werden. Deshalb heißt unser Urteil stets nicht schuldig. Römerbrief 8, Vers 33. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wir können deshalb im Glauben unseres Heils gewiss sein, weil uns niemand von der Liebe Jesu zu trennen vermag. Römerbrief Kapitel 8, die Verse 35 bis 39. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht: Deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Heilsunsicherheit ist das Gegenteil des wahrhaften Glaubens, weil unsere Wiedergeburt nicht durch eine sündhafte Tat zerstört werden kann, denn sie ist das alleinige Werk Jesu, dem der Mensch vertrauen muss, um ein Kind Gottes zu werden. Charles C. Ryrie schreibt in Hinblick auf 2. Timotheus Kapitel 2, die Verse 11 bis 13: Es ist undenkbar, dass irgendein Ereignis die Treue Gottes beeinflussen könnte, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er wird auch die Glieder seines eigenen Leibes nicht verleugnen, die keinen Gewinn bringen. Wahre Kinder Gottes können nicht etwas anderes werden als Kinder, wenn auch schwache und ungehorsame. Christi Treue zu den Christen ist nicht abhängig von deren Treue zu ihm. Menschen mangelt es an Heilsgewissheit, wenn sie zum Beispiel keinen Zeitpunkt ihrer Wiedergeburt angeben können oder meinen, in die Bekehrung hineinwachsen zu müssen, statt das Geschenk der Erlösung einfach anzunehmen oder die Korrektheit des Vorgangs ihrer Bekehrung in Frage stellen. Viele Christen begreifen nicht, dass selbst Sünden, die nach ihrer Wiedergeburt begangen wurden, nicht dazu führen können, das einmal erlangte Heil zu verlieren. Auch wenn Heilssicherheit kein Freibrief für Sünde ist, darf letztere niemals dazu führen, dass die persönliche Rettung angezweifelt wird oder die Vorstellung aufkommt, die eigene Bekehrung sei gar nicht echt gewesen. Charles C. Ryrie bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt: Die gewöhnliche christliche Lebenserfahrung beinhaltet niemals Sündlosigkeit, denn wir alle straucheln oft. Jakobusbrief Kapitel 3, Vers 2. Diese Tatsache kann Sünde niemals entschuldigen, aber Sünde kann auch nicht bewirken, dass wir unser Heil verwirkt hätten. Wer sich demnach seiner persönlichen Rettung unsicher ist, dem mangelt es an der Gewissheit der biblisch bezeugten Heilssicherheit. Er ist also ungläubig. Er vertraut dem diesbezüglichen wahren und klaren Wort Gottes nicht, auch wenn er sich selbst als ein gläubiger Christ versteht. Die objektive Grundlage der Heilsgewissheit wird durch eine subjektive ergänzt, die mit unserer Beziehung zu unserem Retter und den Veränderungen, die er in unserem Leben wirkt, zusammenhängt. Also dem Halten der Gebote, der Liebe zu anderen Gläubigen oder dem richtigen Handeln. Die Sicherheit eines geretteten Christen hat also auch eine individuelle Komponente. Allein das Vorhandensein einer Veränderung, egal wie ausgeprägt sie sein mag, bestätigt die biblisch zugesicherte Wiedergeburt des Gläubigen. Ich zitiere aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Die 5 Gs, die angeblich Zeichen für die persönliche Errettung sind, Gottes Wort, Gebet, Gehorsam, Gemeinschaft und Glaube, müssen jedoch auf ein einziges G reduziert werden, nämlich auf den Glauben an das auf Golgatha vollbrachte Werk und der darauf beruhenden eigenen Heilssicherheit und Heilsgewissheit. Alles, was darüber hinausgeht, hat nichts mit Erlösung des Menschen zu tun, sondern mit seiner Nachfolge Jesu. Allerdings kann es dennoch als eine Bestätigung für das eigene Heil gelten. Zweifel am individuellen Heil sind aber selbst objektiv gesehen ein Zeichen für eine fehlende Rettung, denn sie sind ein Ausdruck von Unglauben.